Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Und damit, mein liebes Quartett, herzlich willkommen zu unserem Der dunkle Turm-Palaver mit Dean Sippy und
Sai Busch.
Richtig. Wir heißen euch bei Vogel und Bär und Fisch und Hase gegrüßt. Wir wollen jetzt einmal alle Bücher von Der dunkle Turm durchgehen und ja, kurz zusammenfassen, unsere Meinung dazu sagen, Podcast halt darüber machen. Mhm. Classic. Dann fangen wir natürlich mit Schwarz an, ist das erste Buch. Vielleicht ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte dazu. Weißt du was drüber?
Also ich weiß nur so weit, dass, was eigentlich auch immer in den Büchern steht.
Genau.
Das ist ja immer so ein Anhang gewesen von Stephen King selbst noch gesagt, was er halt, wie die Bücher halt ein bisschen entstanden sind. Der hat halt irgendwie angefangen, 1970 irgendwie die ersten Teile des Buches zu verfassen oder der Bücher. Und ja, das war quasi sein ganzes Lebenswerk. Er hat es bis 2004 oder so geschrieben. Also hat er locker 30 Jahre dran gesessen und hat immer wieder so Phasen gehabt, wo er weitergeschrieben hat, bis das dann irgendwann Anfang der 90er, glaube ich, das erste Buch veröffentlicht. Ja, und seitdem ist die Reihe schon ein bisschen in die Jahre gekommen und er hat erst 2004 endlich mal die Buchreihe beenden können. Wobei er auch eine größere Pause hatte von 4-5 Jahren zwischen 6. oder 7. Buch, glaube ich. Bin mich ganz sicher. Nee, ja. Zwischen 5. und 6. oder so. Irgendwo da hat er eine große Pause gehabt und dann hat er plötzlich weitergemacht. Also ja. Was man auch ein bisschen merkt. Aber
da kommen wir später zu. Genau, da kommen wir später zu und das wird vor allem in der Story auch aufgegriffen, was ganz interessant ist von den Büchern. Dann einmal noch ganz kurz, wie er generell auf diese Idee kommt. Also erstmal das Grundsetting. Es geht um einen Revolvermann aus einer uralten Gilde. Roland von Gilead.
Gilead.
Okay, Roland von Gilead. Okay, du hast die Hörbücher gehört, deswegen weißt du, wie alles betont wird. Ja. Ne? Okay. Roland von Gilead, aus der Linie der Eld. Es geht um sein Leben. Wir folgen ihm als absoluten Hauptcharakter dieser Serie und er ist auf der Suche nach dem dunklen Turm. Und dieser Turm wird schon direkt am Anfang als Brennpunkt des Universums zwischen allen Welten, zwischen allen Universen, wird dieser Turm als Zentrum aller möglichen Energie, als aller Kraft.
Nabel der Welt, sagen wir es einmal.
Nabel der Welt.
Es ist der Nabel der Welt.
Genau.
Was auch interessant ist, dass die ganze Geschichte auch ein bisschen auf einem Gedicht basiert.
Genau.
Von Robert Browning, nämlich irgendwie And Child Roland Came to the Tower. Irgendwie
genau,
so heißt das.
Ja.
Also darauf hat der Stephen King irgendwie, das fand er so interessant, dass er es das einfach umgesetzt hat in Buchform. Und hat natürlich seine eigenen Ideen dazu gespinnt und auch seine Erfahrung irgendwie in seinem Leben mit einverwoben. Das wird halt immer, also gerade später wird es richtig Meta in der Geschichte und ich finde das eigentlich auch teils interessant, teils auch irgendwie,
Weird.
Also auf jeden Fall ziemlich viel Weirdes dabei.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und zwar hatte Stephen King am Anfang gar nicht mal so die große Intention, da groß was rauszubringen. Das wurde, glaube ich, entweder als Graphic Novel oder als Kurzgeschichte rausgebracht. Und dann haben ihn dann mehrere Verlage oder Verleger ihm dann breitgeschlagen und ihm gesagt, er solle dann da mal einen richtigen Roman dann dazu schreiben. Und irgendwann führte eins zum anderen und am Ende haben wir dann diesen achtbändigen Epos jetzt im Endeffekt von Stephen King jetzt bekommen.
Ja.
Genau. Wir steigen mal in das generelle Buch ein und zwar verfolgt Roland, unser Hauptcharakter, der Revolvermann, einem Mann in Schwarz auf dem Weg zum dunklen Turm. Denn die Welt, in der sich Roland befindet, ist im Inbegriff so langsam zerstört zu werden, ist im Inbegriff
unterzugehen. Es wirkt wie ein nuklearer Fallout, aber es ist eigentlich gar keiner. Zumindest am Anfang denkt man das so, aber es ist am Ende stellt sich ein bisschen was anderes raus. Jedenfalls geht die Welt halt vor die Hunde sozusagen und das Ding ist in den Hörbüchern, sagt der Erzähler mal Roland, aber ich sag auch mal Roland, egal.
Ich finde Roland auch geiler eigentlich.
Ja, ich finde Roland auch geiler.
Also, Roland klingt härter so ein bisschen, ne?
Ja, ist halt die englische
Aussprache.
Roland. Egal, Roland ist halt in der Wüste unterwegs, die halt auch schon ein bisschen abgefuckt ist und er ist halt immer so, er nagt quasi am Hungertuch, glaube ich, er sucht immer was zu trinken und er versucht irgendwie den Mann in Schwarz halt aufzuspüren, versucht irgendwie durch so Rauchschwaden irgendwie zu sehen, wo er sich auftreibt. Und ja, das geht halt so ein bisschen weiter, bis er irgendwann, glaube ich, an eine Scheune direkt vorbeikommt, oder?
Vorher kommt er noch in einem Dorf namens Tull vorbei. In diesem Dorf, da erfährt man auch erstmal so richtig was über Roland. Freundet er sich mit der, beziehungsweise bandelt mit der Barkeeperin vor Ort an. Und man erfährt so ein bisschen was über seinen Charakter, wie er halt eben drauf ist. Auch generell, wie gut er klarkommt in freier Natur, indem er aufgrund seiner Professur als Revolvermann weiß man halt eben schon, okay, anscheinend kann dieser Typ, so ein bisschen wie so ein Pfadfinder, der kann sich halt in der Natur zurechtfinden, der weiß halt, wie er Spuren lesen kann, wie er Fährten verfolgen kann. Und ist jetzt eher ein wortkarger Gefährte, der jetzt auch in Tull in diesem Etablissement nicht gerade Bock hat, viel zu reden.
Ja.
Also Noch was irgendwie zu Tull?
Ja, was noch zu Roland an sich, okay. Also was er auch neben seinen Pfadfinderfähigkeiten hat, er auch eine gute Menschenkenntnis. Also er kann recht schnell erkennen, wann ein Mensch ihm eventuell bedrohlich sein könnte oder wann halt nicht. Und das wird ihn halt öfters in der Story hilfreich sein, diese Fähigkeiten.
Auf jeden Fall.
Menschenkenntnisse.
Das ist auch, glaube ich, so ein Kniff als Autor, smart das einzubauen, weil bei manchen Sachen, wo man sich denkt, wie kann er das wissen, kann man dann ganz easy Menschenkenntnis einfach reinbringen. Ja, also das ist so ein easy way out so ein bisschen für so einen Autor, oder?
Ja, was auch öfters in der Story vorkommt, er weiß es einfach.
Ja.
Dieser Satz, er weiß es einfach, da habe ich nicht mal zusammenzucken müssen. Das ist,
Generell die Schreibweise von Stephen King werden wir wahrscheinlich noch später zurückkommen. In Tull jedenfalls, wie es genau dazu kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall verfällt dieses Dorf plötzlich in einen religiösen Wahn.
Ja, weil irgendwie gibt es eine religiöse Führerin in diesem Dorf, meine ich. Und die, keine Ahnung, sagt halt, dass Roland gefährlich ist oder sowas in die Richtung zumindest. Und dass sie ihn versuchen werden, irgendwie nachts umzubringen oder sowas in die Richtung. Aber das bekommt er irgendwie mit. Was darauf folgt, ist wahrscheinlich meine Lieblingspassage.
Im
ganzen Buch, nämlich als er einfach sich entschließt, einfach mal das ganze Dorf abzuschlachten, weil sie sonst ihn abschlachten. Also
Zweitlieblingspassage im Buch, aber auf jeden Fall mega geile
Passage. Okay, wirklich diese ganze Schießerei, wie er einfach seine ganzen Kugeln und Patronen zerballert und wirklich, wie der Stephen King das beschreibt, wie die ganzen Leute untergehen, also keine Ahnung, die Köpfe explodieren oder sonst irgendwas. Also das ist richtig geil geschrieben, das hat mega Spaß gemacht. Also generell muss ich sagen, die ganzen Action-Passagen in den Büchern sind eigentlich meine Lieblingspassagen, weil die Passagen kann er richtig gut schreiben. Also da merkt man auch, dass er absolut Bock hat zu schreiben. Ja, und dann platzt irgendwie Gedärmhof und so. Man merkt, dass er eigentlich ein Horrorautor ist, also in den meisten Fällen. Und deswegen
richtiger perverser Typ irgendwie einfach.
Ja, der hat aber Bock, das so zu schreiben. Das merkt man halt in diesen Action-Passagen, wo halt brutale Gewalt gezeigt wird. Merkt man halt, dass er richtig Spaß hat und das sieht man auch als Leser. Und da macht halt auch Spaß, selber zu lesen. Also das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Also auf jeden Fall, da schlachtet er halt dann quasi das Dorf am Tage und
ganz kurz nochmal zu den Passagen. Was ich nämlich ganz geil finde, ist, du merkst halt einfach, wie er diesen Ort beschreibt und generell diese Welt beschreibt, einfach wie stinkig, runtergekommen, abgefuckt alles ist.
Ja.
Und wie brutal Roland dann dementsprechend auch zugeht, weil er halt eben von dieser Umgebung auch so, zu so einem Charakter gemacht wird, der in dieser abgefuckten Welt einfach halt eben sich zurechtfindet, ne? Das sieht man halt eben auch daran, dass er diesen unfassbar fetten Revolver halt eben mit dabei hat, der eigentlich super schwer zu handeln ist. Und was ihn aber so kraftvoll macht irgendwie, ne? Weil er diesen, also das wird ja immer wieder beschrieben als, boah, der kann den kaum noch hochreißen und so, und dann hat er aber mega die Power und so.
Ja, das
und das ist so eine antike Waffe fast schon, weil die gibt's gar nicht mehr, sowas.
Antike Waffe.
Ja, ist es ja quasi auch. Ein kurzer Querverweis auf Dinge. Auf One Piece. Aber, dass er halt dann so auch so ein richtiger Edelmann ist, der aber trotzdem auch so richtig dreckig und hart ist und so. Und das verleiht schon so einen richtigen Charakter. Man kommt richtig gut in diese Stimmung rein. Und das, finde ich, ist eigentlich das Beste, was das erste Buch hinkriegt. Werden wir aber gleich noch wahrscheinlich näher drauf eingehen.
Ja, man merkt halt, dass Roland von Stephen King hat sich quasi an Clint Eastwood inspiriert und seinen Rollen in den 70ern, wo er die ganzen Sergio Leone-Filme, wo er da mitgespielt hat. Und dass halt Roland auch ein bisschen darauf basiert und dass halt irgendwie so eigentlich der hagere, knorrige Typ ist, aber gleichzeitig auch ein Badass. Und das hat der Stephen King 1:1 in Roland übertragen. Und das hat er auch richtig, meiner Meinung nach, richtig gut gemacht. Also auf jeden Fall ist Roland ein super Hauptcharakter, muss man einfach sagen. Also es macht Spaß, ihm zuzusehen, auch wenn er ein bisschen wortkarg ist, aber der zeigt sich halt durch andere Facetten später noch, dass er ein bisschen mehr Tiefe hat. Also da kommt auf jeden Fall noch einiges auf ihn zu. Wobei ich noch sagen muss, ich glaube, bevor er noch ins Dorf kommt, kommt er zu so einem kleinen Zelt oder so einem, zu so einem Typ mit so einem Raben oder Adler oder irgendwie sowas.
Das kann sein.
Ja, da reden die auch, glaube ich, noch kurz irgendwie drüber, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so super wichtig. Also das war nur so eine kleine Szene. Danach kommt er auf jeden Fall ins Dorf Tull und da fängt halt die große Schlachterei an.
Genau. Ja. Dazu nochmal dann ganz kurz, wir waren ja gerade schon bei Film, also der Film wird ja auch verfilmt. Und, also der
das,
Film.
Das
ja,
Buch,
das Buch das wird auch verfilmt. Da habe ich direkt ein Grinsen im Gesicht. Ah, das ist, die in Sepia hat einen Fehler gemacht. Und zwar fand, von den bisherigen Bildern, die man mitbekommen hat und so, sieht die Knarre halt überhaupt nicht groß aus. Und das finde ich aber, also das wirkt halt mega plump, aber es ist echt ein riesiger Faktor, ob der halt wirklich mit so einer altmodisch anmutenden Waffe darum geht oder einfach mit einer neueren Kanone oder so, ist einfach ein Riesenunterschied.
Ja, aber gut, man weiß
auch. Kleiner Kritikpunkt nur, aber ich will gar nicht.
Aber man weiß auch noch nicht, wie genau, welchen Zeitraum oder wo jetzt genau die Handlung spielt. Also man sieht, man kennt zwar das Poster, was irgendwie so New York in umgedreht, also Inception,
ja.
New York in umgedreht irgendwie zeigt, parallel zur Mitwelt, wo die ganze Show halt stattfindet. Mitwelt heißt es.
Genau, Mitwelt.
Das ganze Universum, von wo Roland herkommt. Und ja, auf jeden Fall sieht man halt in dem Film, in ein paar Bildern, die man jetzt aus dem von dem Film schon sieht, sieht man halt nur die Waffen, aber ja gut, es könnte auch sein, dass er die aus New York irgendwie rausgeholt hat, weil es kommt ja später noch irgendwie was in die Richtung, egal. Auf jeden Fall, ja, wir reden später noch über den Film, also ich will ja jetzt noch nicht so vorgreifen.
Okay.
Ja, auf jeden Fall sollen wir weiter mit der Handlung.
Genau, genau.
Wir waren gerade bei der Schlachterei von Tullwald, auch seine eigene Geliebte, glaube ich, umgebracht hat.
Genau.
Also die, nachdem er mit der vorher geliebbändelt hat. Wie ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es irgendwie aufgeschrieben in den Notizen. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Leider nicht.
Ich habe keine Ahnung mehr. Das war, die war halt nur One-Shot-Charakter. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, war halt wichtig zum Einführen, damit man halt wenigstens ein bisschen Gespräch hat, weil ansonsten würde Roland mit niemandem reden. Deswegen.
Ja, genau. Das kommt halt dazu.
Auf jeden Fall geht es dann weiter. Nach Tull kommt er in eine Raststätte, in ein Rasthaus, in dem er den kleinen jungen Jake findet. Der, wie sich dann später herausstellt, anscheinend in einem alten Leben in New York gestorben ist. Weiß man schon im ersten Buch, wie er gestorben ist?
Ich glaube nicht, nee.
Nee? Okay,
ich
gut.
Ich bin nicht sicher.
Also er ist einfach gestorben und ist irgendwie nach Mitwelt gekommen, ist komplett verängstigt, hat gar keine Ahnung, wo er ist, was das überhaupt für sein soll. Nach seinem eigenen Befinden ist er ja schon tot. Und Roland nimmt sich diesen Mann an, diesem Jungen an. Wohl wissen, dass er ihn höchstwahrscheinlich auf der Suche nach dem Mann in Schwarz ihn höchstwahrscheinlich aufhalten wird, zeitlich gesehen.
Ja.
Richtig. Genau. Und dann geht es quasi weiter. Sie gehen zu gewissen Orakeln, gefährlichen Dämonen und so weiter und so fort.
Das wusste ich auch gar nicht mehr, die Passage mit dem Orakel und dass der Dämon irgendwie okay, dass Roland irgendwie mit einem Dämon Sex hat, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Also
aber ist mega wichtig, ist eine ultra wichtige Szene.
Ja klar, aber das ist mir gar nicht mehr so im Kopf gewesen. Also ich weiß, dass er später, halt noch was kommt, aber jetzt gerade. Hätte ich nicht mehr gewusst, weil ich weiß nur, danach irgendwie gehen sie halt ein ganzes Stück durch irgendwelche Tunnel oder was weiß ich, glaube ich irgendwie.
Ja,
war das
genau.
So? Genau,
die genau in einem das nehme ich auch nochmal, das muss ich mit anmerken, das ist dann halt eben, es scheint nach einem verfallenen U-Bahn-Netz quasi.
Naja, genau
ist
so
es
war
dann.
Das.
Und das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich an Dunklen Turm, gerade dem ersten Band, überragend fand, als ich ihn gelesen habe, war nämlich immer dieses Spielen aus, okay, in was für einer Welt sind wir jetzt gerade? Sind wir jetzt in einer Welt, wo quasi, wir hatten das ja gerade eben schon angemerkt, die aus unserer heutigen Zeit in der Zukunft spielt und eine Dystopie ist und es gab irgendwie einen Fallout oder sonst was, daran hat es mich nämlich sofort erinnert, an die Fallout-Spiele, oder ist das ein, ist das eine Paralleluniversum oder ist es sonst irgendwas und dieses Rätsel noch im ersten Teil, es wird später aufgeklärt, dieses Rätsel noch im ersten Teil war somit der Hauptgenuss beim Lesen quasi für mich. Das fand ich immer noch richtig gut.
Ja.
Also, bevor sie zu diesem U-Bahn-Netz kommen, hat er auf jeden Fall noch mit einem, Dämon noch Sex, worüber wir ja schon geredet haben, das wird dann später nochmal wichtig. entkommt dem auch nur mit aller schwersten Blessuren, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich, ich sag mal, wenn Dämonen in der Dunkle Turm Sex haben, dann ist das nicht Kuschelsex mit ein bisschen Ron Keating im Hintergrund, sondern da geht's schon echt heftig zur Sache. Das tut dann den Charakteren dementsprechend auch körperlich und seelisch weh.
Ja.
Das kriegen sie auf jeden Fall mit.
Also der Runa war danach ordentlich geschlaucht, der Junge.
Ja, auf jeden Fall. Er wurde gut ausgenommen, auf jeden Fall.
Ja. Naja, jedenfalls geht es halt so weiter, bis sie dann irgendwann sich Roland vor einer schwerwiegenden Entscheidung steht. Also
ganz kurz nochmal
was davor.
Genau, auf jeden Fall nochmal was davor.
Ja.
Und zwar hast du nämlich, du hast, was sehr viel zu diesem Feeling gerade in diesem U-Bahn-Netz halt eben beiträgt, ist, dass du die ganze Zeit Maschinen hast, die irgendwie kaputt sind, aber trotzdem noch so halbwegs funktionieren. Das heißt, sie funktionieren auf so einer, fast gar nicht mehr, aber sondern immer noch so ein Brumm ab, so ein typisches Brumm, was man von Maschinen halt eben kennt, ne? Und ich fand, das war richtig geil, weil wir sitzen jetzt hier gerade neben meinem PC und der brummt auch mega laut und das hat einfach so dieses Brummen, das gibt einem irgendwie so in dieser ganzen Atmosphäre, in dieser Stimmung, in dieser Welt, wenn du die ganze Zeit so ein unaufhörliches Brummen hörst, nochmal so ein Feeling. Plus, dadurch, dass man solche Maschinen hatte, hat das dann quasi nochmal eine Verbindung zu unserer heutigen Zeit gebracht.
Ja.
Also mit diesem, was ist passiert mit der Menschheit, haben die Maschinen uns übernommen, was ist da jemals passiert und so. Das ist so ein bisschen so ein Horizon Zero Dawn-mäßiges, ne? Also dieses, wir haben Maschinen entwickelt, aber irgendwie gibt's kaum mehr Menschen, unsere Welt sieht komplett anders aus, was ist passiert. Und dieses Erkunden, was passiert ist, ist halt genau wie bei dem Spiel halt, auch in diesem Buch, fand ich super geil, aber ja. Genau.
Ja.
Richtig.
Kann ich mich nur anschließen. Also das fand ich auch, vor allem diese Maschinen, die haben auch so was gewiss Unheimliches auch, diese ganze Zeit das Brummen, dass man irgendwie denken könnte, okay, was passiert da jetzt noch? Kommt da irgendwie noch was Schlimmeres? Und ja, später auf jeden Fall wird das halt auch noch thematisiert und ja, im ersten Buch ist alles noch ein bisschen verhalten, aber man merkt schon, dass der richtig stark anfängt. Also versucht schon so die Welt irgendwie einzuleiten, was da so für wichtige Inhalte noch kommen werden. Aber im ersten Buch ist halt alles noch ein bisschen gemächlicher, aber schon, macht schon Bock auf mehr auf jeden Fall. Ja. Ja, hast du noch was hinzu zu sagen oder sollen wir weitergehen? Weil die Sache ist das Buch.
Waren die nicht auf, also es steht jetzt hier in der Zusammenfassung nicht drin, aber hatten die nicht noch gegen diese langsamen Menschen, gegen diese.
Ja, die hatten irgendwie, die mussten sich gegen welche Mutanten werden.
Genau. So. Was auch nochmal halt eben so ein Endzeit-Feeling gemacht hat. Wie hießen die denn? Die langsamen Menschen, die. Ach,
ja, die langsamen Menschen, ich kann es ja auch nicht mehr sagen, also im Endeffekt waren es Ghoule oder so, wie bei Fallout, die
Ghoule. Ja, genau, sowas hatte ich mir nämlich auch vorgestellt, also, einfach so, so entstellte Menschen.
Genau, entstellte Menschen quasi, also.
Irgendwie, aber ein bisschen hat mich das auch an Dingen erinnert, an Attack on Titan, die sollen irgendwie dumm, groß und unfruchtbar sein oder sonst irgendwie, also so halt so amorphe, oder ja, nee, humanoide, amorphe Wesen, die irgendwie so rumlaufen und irgendwie, weiß ich nicht, also auf jeden Fall mega gruselig und die hatten auch echt gut Mühe im ersten Band da mit denen.
Ja. Ich glaube, die sind noch ein bisschen Achterbahn gefahren. Das war dieses klassische Cartoon-Dings, wo die irgendwie auch so ein, wie heißt das Ding?
Ach, Drainage?
Drainage.
Heißt die Drainage?
Ich bin nicht sicher.
Ich meine schon, doch.
Ja, auf jeden Fall waren die halt auch so ein Ding auch, die haben, glaube ich, versucht, da irgendwie das anzukurbeln und dass sie irgendwie weiterfahren konnten. Ich glaube, sowas gab es da auch irgendwie in die Richtung. Also war halt so ein typisches Cowboy-Western-Setting. Also generell, das Ganze ist mehr so Western-mäßig, wobei es später auch ein bisschen davon abweicht, von diesen Western-Dings. Das ist halt ein einsamer Cowboy mit einem Gefährten irgendwie unterwegs. Das wird später ein bisschen aufgebröselt.
Ja,
aber in Detail war es noch ziemlich Cowboy-Western-mäßig so. Also
ja,
auf jeden Fall. Sollen wir dann doch endlich mal zu
Finale, großen Ding.
Finale Furiosa
genau,
kommen.
Genau.
Weil das Buch ist eigentlich auch recht kurz. Also im Vergleich zu den anderen Büchern, die danach folgen, dieses Buch ist noch recht kurz. Was ich auch.
Ja gut, beim anderen Büchern plätschert, egal, noch nicht so weit. Okay.
Ja gut.
Aber es ist sehr kurz im Vergleich zu allen
anderen. Ja, willst du jetzt weiterkommen?
Danach kommen wir dann zu einer Stelle, in der Jake in Gefahr ist. Er hängt gerade an einem Abgrund, ist, glaube ich, beim Überqueren der Gleise ausgerutscht. Und Roland sieht aber den Mann in Schwarz schon vor sich und damit halt eben auch den Weg zum dunklen Turm. und hat jetzt halt eben die Möglichkeit, läuft er nochmal zurück, um Jake zu retten, oder geht er nach vorne und entscheidet sich dann quasi für den dunklen Turm und ja, will einfach seine Obsession dann halt eben weiter frönen. Was Roland macht, ist dann, wir haben am Anfang gesagt, wir spoilern extrem in diesem Buch oder generell in allen Büchern. Was Roland dann macht, ist halt eben, dass er komplett ohne zu zögern, ohne irgendwie nachzudenken, sich sofort dafür entscheidet, zum Mann in Schwarz zu gehen.
Echt?
Ja. Ja.
Okay.
Er lässt einfach Jake sterben, er lässt ihn einfach zurück. Man hat vorher, keine Ahnung, 100, 120 Seiten mit ihm angebandelt und so, und er lässt ihn einfach komplett verrecken. Woraufhin dann Jake, diese, bevor er stürzt, diese unfassbaren Worte, die sich in Roland und unser Gedächtnis eingebrannt haben, dann geh, es gibt andere Welten als diese. Und ja, dann stürzt Jake ins Tiefe.
In den Tod.
In den Tod. Exakt.
Ja, dann auf jeden Fall.
Ohne zu zögern.
Ohne zu zögern.
Ohne zu zögern hat sich Roland dafür entschieden. Okay, kurz mein. Also zu dieser Stelle finde ich persönlich hammergeil. Weil vorher denkst du dir, okay, wir haben einen Hauptcharakter, wir haben. Wie es bei Hauptcharakteren üblich ist, harte Schale, weicher Kern, blub, blub, blub. Irgendwie werden wir ihn doch am Ende mögen, obwohl er hart ist und wir dieses Blätter-Szenen am Anfang hatten, in diesem kleinen Städtchen.
Mhm.
Und diese Szene ist komplett diametral zu den Erwartungen, die man hat. Dass er nämlich sich nicht dann plötzlich dafür entscheidet, Jake zu holen, sondern dass er sich tatsächlich, also er wirkt ein bisschen wie so ein Süchtiger auf dem Weg nach dem dunklen Turm. Er wirkt so ein bisschen wie jemand, der halt nicht anders kann und komplett auf alles Zwischenmenschliche scheißt, nur um an sein Ziel, an seine Droge zu kommen quasi. Das halt, und das fand ich richtig geil symbolisiert in dieser Szene.
Na, es ist halt auch faszinierend, warum, wieso er so obsessiv mit dem dunklen Turm ist, warum, was ihn so anlockt. Also das sind halt so die Fragen, die man sich als Leser immer stellt. Warum hat er so einen, warum will er unbedingt zu diesem dunklen Turm? Was gibt es dort? Was hat ihn da dahin, verleitet, dahin zu gehen? Also, das ist halt immer interessant und das versucht, glaube ich, auch, wird, glaube ich, ein bisschen nur angerissen, aber naja, kommen wir später auch zu.
Also, es soll ja halt, wie gesagt, die Welt ist halt momentan am Auseinanderbrechen.
Mhm.
Seine Welt, Mitwelt.
Ja.
Ist momentan am Auseinanderbrechen und vielleicht kann man daher dann ein bisschen dann die Intention halt eben ziehen, ein Menschenleben gegen eine ganze Welt retten und eventuell die Möglichkeit vielleicht zu finden, eine ganze Welt zu retten. Ne? Ja. Aber trotzdem ist auf jeden Fall erstmal auf emotionaler Ebene eine krasse Szene auf jeden Fall. Habe ich mega abgefeiert.
Ja.
Gut. Danach stellt er dann den Mann in Schwarz. Und am Anfang denkt man, dass es halt eben ein Zauberer ist und am Endeffekt stellt sich heraus, dass es aber viel mehr als nur ein Zauberer ist, sondern es ist halt eben ein Mensch, der sich schon in, das ist auch witzig, ne? Das ist in der Zusammenfassung, egal. Auf jeden Fall, dass es ein Mensch ist, der ihn schon sehr lange verfolgt und der halt mehrere Persönlichkeiten hat, die wir halt eben später in den Bänden nochmal, nochmal wiedersehen werden, mit gewissen Namen. Ich glaube, die nennen wir jetzt am besten noch nicht, weil die dann halt später nochmal genannt werden. Aber genau, das ist einfach, er wird auch als der zeitlosende Fremde beschrieben, der einfach immer wieder hier und da, nee, das wird auch in dem Buch schon beschrieben.
Buch,
ja. Ach so, du hast gegähnt, ich dachte schon, der hat sich aufgeregt, dass ich das gesagt habe. Okay, gut. der einfach hier und da entweder für Chaos sorgt oder aber einer anderen Entität folgt, die wir aber noch nicht verraten.
Mhm.
Genau.
Ja.
Genau, mit dem hält er dann ein riesengroßes Palaver ab.
Ein Palaver, genau. Also das Blöschim, was wir halten, das scheint sich ewig lang zu ziehen und da wird auch ein bisschen so klar, was eigentlich so, wofür eigentlich der Dunkelturm steht. Da gibt es auch eine ganz tolle Passage, aber ich habe die leider komplett vergessen. Auf jeden Fall wird da der Dunkelturm beschrieben und was ihn ausmacht und was. Oder Roland wird in so eine Illusion reingezogen, dass er quasi.
Da geht es nämlich um Größe. Der sagt nämlich quasi, das fällt mir auch gerade erst wieder ein, ich habe das komplett vergessen. Es geht darum, dass es immer eine Ansicht, dass es immer eine Perspektive der Größe ist, wie wichtig manche Dinge sind. Und er beschreibt das dann mit, wenn du ein Staubkorn auf so einem Armaturenbrett hast zum Beispiel und im Vergleich dazu dann das Universum, dass sich die Dinger komplett verändern, je größer sie sind oder je wichtiger sie sind, desto größer sie sind. Und so. Ist halt ein bisschen verworrene Message halt eben. Okay. Aber ja, genau. Daran kann ich mich gerade noch erinnern, dass das irgendwie drin vorkam.
Okay, wusste ich jetzt nicht mehr mit dem Staubkorn. Nee, ich meinte eine andere Passage, wo Roland irgendwie in so eine Illusion reingezogen wird, von während er da mit dem Mann in Schwarz sitzt, dass er quasi so eine Illusion hat, dass er den dunklen Turm erreicht in seinem Traum und dass irgendwie so 1000 verschiedene Explosionen oder sonst irgendwas durch seinen Kopf gehen, irgendwie so kreiselnde Bewegungen oder was weiß ich. Okay. Auf jeden Fall ein völliges... Ja, kannst du gerne mal nachlesen.
Ja gut, ich gucke jetzt nicht den ganzen Podcast über nach, aber ich gucke jetzt kurz.
Also nee, auf jeden Fall, das
gar nicht mehr im Kopf.
Das wurde sehr interessant beschrieben, wie dass er seine Vorstellung davon, wie er irgendwie einen Atom erreicht oder was, dass irgendwie ins Universum geschleudert wird oder sonst irgendwie. Das ist eine ganz komische Szene auf jeden Fall. Okay. Das passiert irgendwie so am Ende. Und auf jeden Fall nach diesem Fiebertraum erwacht er dann plötzlich und er sieht, dass der Mann in Schwarz mittlerweile gestorben ist. Das ist quasi so ein, er hat irgendwie ein Palaver-Ding geführt, dann ist in diese Illusion reingekommen und danach sieht er, dass der Mann in Schwarz gestorben ist und nur noch irgendwie was hinterlassen hat.
Genau.
Und was genau hinterlassen, Sipi?
Das war dann nämlich letzten Endes... Was hat er nochmal
hinterlassen? Sein Schädel, oder nicht?
Stimmt, den Schädel.
Den Schädel.
Ich war gerade noch bei dem Fakt, dass der... Also, dass im Buch geschrieben wird, dass Roland 10 Jahre halt eben in diesem Fiebertraum war. Ja. Darin war ich jetzt gerade noch, aber nicht in... Ja. Mhm.
Ja, auf jeden Fall hinterlässt er dann seinen Schädel dort und ich glaube, Roland nimmt den Schädel, nimmt er ihn mit? Ich weiß es nicht mehr.
Ich meine schon, doch, der nimmt ihn mit.
Ja, aber auf jeden Fall macht er sich dann wieder auf die Socken und er macht sich weiter Richtung gehen westliches Meer.
Genau.
Und ich glaube, letztendlich danach kommt er tatsächlich ganz westlich mehr an, oder?
Ja.
Genau, und dann endet das.
Genau, damit endet das Buch. Exakt. Was meiner Meinung nach schon als einzelnes Buch schon extrem gut wäre. Also hätte man quasi schon Pause machen können. Mhm. Oder halt eben beenden können. Aber danach hat Stephen King anscheinend gesagt, komm, machen wir noch ein paar.
Na gut, ja.
Machen wir noch ein Pärchen.
Das wäre auch komisch, wenn er dann plötzlich am Strand endet und dann aber nichts mehr passiert. Das wäre irgendwie...
Das stimmt wieder.
Roland macht jetzt Beachurlaub und das war's.
Und von den ganzen Dingen, weil da werden zum Beispiel auch schon Cuthbert und Elaine, werden da auch schon, wie werden die denn ausgesprochen jetzt im Endeffekt?
Elaine? Das fand ich auch furchtbar. Der eine wird Cuthbert ausgesprochen, was ich
Nein,
auch.
Nein, Alter.
Das wüsste ich
aber. Cuthbert oder was?
Cuth ist aber im Englischen, Cuth ist ja eigentlich ein Beschimpfen oder so. Das passt, das fand ich voll gut zu Cuthbert an sich als Charakter.
Ja, stimmt schon.
Irgendwie so, schon immer so ein alt Vorlaut ist, aber eigentlich, ich sag auch Cuthbert, also Cuthbert, verstehe.
Cuthbert einfach und dann, aber Elaine, weil der wird A-L-A-I-N,
Elaine? Ich glaube, er wird Elaine.
Elaine, okay.
Elaine, gut. Ja, tatsächlich, okay. Da hat der deutsche Sprecher, also ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, auf jeden Fall sagt der deutsche Sprecher das alles so, also ich denke mal, das ist die offizielle Übersetzung, weil der hat sich bestimmt auch vorher mal die englische Sache angehört, also.
Kann ich mir auch vorstellen.
Kann ich mir, ja.
Was vorher noch passiert, ist nämlich etwas, was ich nicht ganz so geil fand. Okay. Das war nämlich, dass der Mann in Schwarz Roland ein Tarotkartensatz.
Ach ja, das ist eigentlich auch ziemlich wichtig, genau.
Vorbereitet.
Es Gut, dass du das nicht vergessen.
Was heißt wichtig? Es ist halt Foreshadowing einfach. Also, was ich ein bisschen lame auch finde, aber es ist halt Foreshadowing.
Wobei ich das
auf der lamesten Art, weil mit einem Tarotkartenset und einem Hellseher-Trick und so, sorry, das ist. Ja gut, macht man dies auch, aber trotzdem. Also.
Okay, das waren die einmal mit Basil Hawkins.
Richtig. Als er, nee, Fischmenscheninsel. Die Olle.
Achso, ja, das ist... Aber nicht mit Tarotkarten.
Ist auch egal. Nee, ich meine aber generell mit...
Ja, okay,
aber,
okay.
Gut. Keine Ahnung, mit Hellsehern, ich finde es so cheesy. Das macht irgendwie jeder, ich weiß nicht, egal. Auf jeden Fall zieht er dann 3 Karten raus. Die 3 Karten werden dann die 3 Gefährten darstellen, die Roland im... auf seiner Suche nach dem dunklen Turm begleiten werden. Und das ist nämlich einmal der Gefangene, also die Karte der Gefangene, die Karte die Herren der Schatten und die Karte der Tod, wo der Mann in Schwarz aber nochmal extra sagt, aber nicht für dich, Revolvermann. Hm. Kann man sich ja auch nochmal zu Gemüte.
Wobei ich da mal interessant finde, dass ihm eigentlich so quasi hilft, dass er ihm sagt, okay, du musst auf die und die Zeichen achten und das sind dann deine Gefährten.
Ja gut, er bringt ihn ja quasi auf den Weg, also...
Also das ist eigentlich ganz nett von dem, oder? Von meinem Schwarz.
Eigentlich ein dufter Typ, ne?
Eigentlich ein knocker Kerl, der Junge.
Ist schon nice, der Junge eigentlich. Ja. Richtiger Buddy ist das eigentlich. Richtiger Buddy, so. Ne? Ja, ich glaube, der Mann in Schwarz, der war auch früher, der war halt so ein Typ, der hat sich halt öfters mal, der war in den USA in so einer Studenten-WG und hat sich dann halt so ein bisschen betrunken, dann immer war, aber in Wirklichkeit so hat so auf mikroaggressive Sprache geachtet und so, ja. Dass das halt nicht stattfindet, so weißt du. Ja.
Er hat keinen bigotten Lebensstil gepflegt.
Überhaupt gar keinen. Ne? Nee. Komm mit mir, Bro! Ach komm, Roland, ich helf dir, Bro! Deine Welt steht gerade zusammen, Bro! Jo, nee, eigentlich doch ein nicer Dude auf jeden Fall.
Ja, gut, dann
Müssen wir mal durch. Ja. Das war's.
Ach, mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, aber nach dieser South Park
Sorry.
Hommage ist mir gerade wieder entfallen. Naja, sorry. Wird mir wahrscheinlich später nochmal einfallen. Also.
Ja,
das war quasi schon das erste Buch, ne? Ich glaube, wir haben alles schon.
Das heißt so, schon, wir haben eine halbe Stunde. Also.
Ja, wir haben alles soweit, glaube ich, besprochen, was wichtig dort drin ist. Also.
Ja.
Vielleicht haben wir irgendwas noch vergessen. Ich glaube, die ersten Szenen von Rolands Kindheit wurden irgendwie schon auch.
Genau, da, genau. Wie gesagt, mit Cuthbert und Delane, die sind waren da auch noch mit drin.
Genau, und da gab es ja diesen komischen noch Kochen, wie Hux, der gehängt wurde oder so.
Jo, stimmt.
Der war ja irgendwie da oben auf dem Berg da und da sind die auch hochgestiegen auf diesen Kackberg oder
stimmt.
So.
Stimmt.
Ja, das gab's, war so ein kleiner Passage. Und Roland hat irgendwie mitbekommen, dass seine Mutter gevögelt wird. Ich bin nicht sicher. Weil ich bin nicht sicher, ob das im ersten Buch
steht. Ja, wenn nicht, dann ist das jetzt ein Spoiler.
Nee, auf jeden Fall hat er gemerkt, dass irgendwas nicht ganz koscher ist mit seinen Eltern. Also irgendwas war da anscheinend.
Ja. Trotzdem Spoiler.
Und mal, glaube ich, zum ersten Mal den Namen Martin.
Genau.
Das ist auch nur wichtig, auf jeden Fall. Das ist aber jetzt auch wichtig, oder?
Ja.
Gut.
Aber ganz kurz da nochmal zur Diskrepanz und auch, warum das mit diesem Antagonisten oder einen der Antagonisten, sagen wir mal besser, ein bisschen schwierig ist, ich habe jetzt aus einem anderen Wiki, also aus dem Der Dunkle Turm-Wiki, steht drin, dass Martin und Walter die gleiche Person sind. Mhm. Bei Wikipedia zum Beispiel steht, dass Walter zusammen mit Martin Roland in seiner Kindheit malträtiert haben. Ne? Also, einmal ist es eine Person, einmal sind das zwei unterschiedliche Personen. Und ich würde da gar nicht den Fehler bei entweder Wikipedia oder dem Der Dunkle Turm-Wiki suchen, sondern bei Stephen King selber, weil.
Sollen wir jetzt schon darauf eingehen?
klar. Also, das kommt später noch, aber jetzt schon mal. Nee, nicht okay. Schreibstil, aber dass er den Charakter so schreibt, dass selbst am Ende Leute, die sich damit auseinandersetzen, nicht mehr genau wissen, wer ist jetzt wer und was ist jetzt was und so.
Na, ich glaube einfach, Wikipedia hat da scheiße gebaut.
Ja, glaube ich auch, aber trotzdem ist schon. Aber ich würde Kritik
für ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich nach all diesen ganzen. Ich habe gelesen, 119 Charaktere gibt es in den Büchern. Dass nach all diesen ganzen Charakteren irgendwie auch ein bisschen verworren ist, wer jetzt wer zu wem gehört und was. Also, zumindest was die Person mal in Schwarz angeht, mit den verschiedenen Namen. Ja. Also, wer das jetzt genau alles ist. Ob das jetzt so wichtig war bei jedem. Das ist schon wieder Personifikation von meinem Schwarz. Also. Hätte man vielleicht auch ein bisschen kürzen können, so später zumindest. Jetzt im aktuellsten, also den Teil, den wir gerade besprechen, geht es ja noch. Also,
ja.
Glaube ich, der sagt, okay, du kennst mich unter den Namen, vielleicht unter dem Namen, aber jetzt es geht noch. Aber später wird es halt so verworren und übertrieben irgendwie. Also, das kann man schwer nachvollziehen, auf jeden Fall.
Stimmt
also,
schon.
Ja.
Genau, wollte ich kritisieren.
Achso, na gut.
gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast bis hierhin. Oder willst du noch?
Worte?
Deine
Meinung? Ja, ich generell würde ich sagen, also wie wir den fanden. Also,
ach so, okay,
habe cool. Ich schon so andeuten lassen. Also ich fand ihn auf jeden Fall richtig gut. Als Einstieg vor allem, also für viele Leser gilt er, glaube ich, auch so als einer der besten Teile von der ganzen Romanreihe. War es einfach ein guter Einstieg gewesen. Das ist halt, ich glaube, typischer Stephen King. Also von allem, was ich von ihm gehört habe, alle Leute, die über ihn reden, die sagen immer, er hat eine gute Prämisse, einen guten Anfang und danach wird schon schwierig, aber die Anfänge, die kann er richtig gut. Also auch jetzt gerade wieder bei diesem Buch merkt man, der Anfänge und so Prämissen von irgendeiner Story kann er richtig gut schreiben. Also der hat es irgendwie drauf. Ich weiß nicht, was er macht, aber er hat es auf jeden Fall drauf.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich fand das Buch auch, also ich bin kein großer Buchleser, bin nicht unbedingt. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ob irgendwie irgendwas gut geschrieben war oder sonst irgendwas. Ich kann nur sagen, hat mich gelangweilt, ich bin ausgestiegen oder hat mich gefesselt, habe ich durchgelesen. Und ich muss sagen, dass ich die ganze Reihe halt so durchgelesen habe. Das ist bei mir aber auch relativ easy. Du brauchst einfach nur geile Charaktere, dann bleibe ich dran. Mhm. und das ist in diesem Buch halt mega gut gelungen. Weil allein dadurch, dass du halt schon nicht diesen Stereotypen hast von wegen, okay, er hat eine harte Schale und ist ein weicher Kern, sondern es ist halt wirklich, es wird einfach eine abgefuckte Dystopie oder halt eben einen Fantasy-Roman beschrieben und erzählt und eine Geschichte erzählt. Hat mich auf jeden Fall sehr ergriffen, fand ich super geil.
Was ich auch noch gut finde, dass halt noch nicht so viele, das ist halt noch nicht so verworren, das ist alles so ein bisschen kondens, also man kann doch irgendwie alles nachvollziehen, die ganzen Charaktere und wie in welcher Beziehung zueinander stehen, das ist halt alles noch nicht so verworren und übertrieben, wie es bei manchen Serien halt immer so ist. Also das ist generell so ein Serienproblem irgendwie auch, dass irgendwie anfangs ist alles noch schön und anfangs kann man alles so gut nachvollziehen und später wird halt die Beziehungen so werden halt so komplex, dass man nicht immer alles so nachempfinden kann. Ich finde, das ist auch hier, kommen wir noch später zu, auf jeden Fall jetzt gerade der Anfang ist halt super gut gelungen, weil man noch alles irgendwie verstehen kann, was so vor sich geht und wie die Charaktere zueinander stehen und also das war auf jeden Fall ein guter einfacher Einstieg für die Leute, die halt anfangen wollten, die Reihe nachzuholen, so wie ich es tat.
Ja. Und du hast so richtig viel Mystik noch und so richtig viele offene Fragen,
die man halt eben dann... die ganzen Fragen auch um Roland, wie sein, was für ein Story-Arc der eigentlich hatte und also der ist schon ein bisschen in die Tage gekommen eigentlich, der ist ja, hatte schon quasi eine Reise durcherlebt und was ihn so quasi schon zu dem gemacht hat, was er dann später, also in diesem Buch wurde, das ist interessant auf jeden Fall. Also hat man Bock, auf jeden Fall mehr von dem Charakter zu erfahren.
Genau, ja, bei mir auch. Dann wollten wir noch gegen Ende immer dann zu jedem Buch unsere Lieblingsstelle anmerken. Hast du eine da in dem Buch?
Ja, habe ich ja quasi schon gesagt. Also die Schlachterei in Tull oder Tal, ich weiß es nicht genau. Also Tull, ich sag jetzt Tull. Ich finde halt, das hat er einfach richtig geil geschrieben. Man merkt, dass er einfach richtig Bock hat, die ganzen Gederbe und die Kopfverletzung oder sonst so detailliert zu beschreiben, was da genau passiert. Dass irgendwie die Augen, keine Ahnung, ich glaube, irgendwie eine Passage gab es, wo Roland dem einen ins Auge schießt und Stephen King beschreibt halt so, dass sein Augapfel irgendwie rauskugelt oder so raushängt, immer noch so ein leichter Faden, wenn so raushängt, also halt die Verbindungen so, das ist richtig ekelhaft geschrieben.
Kranker Dude.
Das hat halt Bock gemacht zu lesen auf jeden Fall, das hat mega Spaß gemacht und es ging ja halt richtig actionreich, das war irgendwie keine Sekunde Stillstand, also das kommt später noch, aber auf jeden Fall jetzt, in diesem Buch war auf jeden Fall richtig viel Action und ging ordentlich voran, das Tempo. Also das ist halt immer das Beste, wenn das Tempo irgendwie vorangeht, du halt als Leser immer merkst, okay, kann man nicht besser machen vom Tempo, ich habe Bock, immer weiter zu lesen. Das ist halt so die große Kunst und das hat er halt in diesem Buch gut gemacht, auf jeden Fall, mit dem Pacing, wie man so schön sagt im Englischen. Ja.
Auf jeden Fall. Dann einmal kurz meine Lieblingsstelle, ist nur eine Seite oder so, dauert jetzt nicht unbedingt lange. Okay. Jetzt Jake. Hilf mir, Roland. Das Gerüst schwankte heftiger, kreiste, löste sich in Einzelteile auf, gab: Dann werde ich dich jetzt verlassen. Nein, das wirst du nicht! Mit einem einzigen Sprung beförderte der Revolvermann sich aus der Versteinerung, die ihn gefangen hielt. Er machte einen wahrhaftigen Riesenschritt über den baumelnden Jungen hinweg und landete mit einem schlitternden, abtauchenden Satz im Licht, das mit dem Turm als schwarzes Stillleben vor seinem geistigen Auge erstarrt lockte. Hinein ins plötzliche Stille. Die Silhouette war verschwunden, sogar sein Herzschlag verschwand, weil sich das Gerüst nun weiter neigte. Seinen letzten langsamen Tanz in die Tiefe anfing, sich losriss, während er mit der Hand den felsigen, erleuchteten Mund der Verdammnis ertastete. Und hinter ihm sprach der Junge in der grässlichen Stille aus unerreichbarer Tiefe: Dann geh, es gibt andere als diese Welten.
Ja. Ja. Nochmal? Hast du noch eine andere Passage hier? Oder?
Nee. So, was denn hier? Also doch, ja klar, das ist jetzt die andere Passage, aber die fände ich nicht so geil. Das war halt die Fix-Szene mit dem Dämon. So. Die fand ich jetzt nicht so unbedingt, muss man nicht unbedingt. Ach guck mal, die 19 wurde schon angesprochen, wie ich gerade sehe.
19 war das Geheimnis. Tja, was da bloß noch kommt.
Und was da jetzt noch kommt, das würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten, bei unserem zweiten Buch, 3. Was ich auch mega witzig finde. Okay.
Lange Tage.
Genau. Sagen. Lange Tage und angenehme Nächte wünschen wir euch. Das war euer Dean Zippy.
Und euer Cy Busch.
Euer Cy Busch, genau. Wir sehen uns. Ei.
Ei.